Dann können wir jetzt starten. Erst einmal herzlich willkommen zu dem zu der Veranstaltung heute Abend. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich bin Lena, ich bin in der Initiative 9. Oktober aktiv und dieser Abend hier gehört zu einer Veranstaltungsreihe, die schon 3 Veranstaltungen sozusagen hinter sich hat, die hier alle in Halle stattgefunden haben. Und um den 2. Jahrestag des Anschlags, jedenfalls nach gregorianischem Kalender am 9. Oktober 2019, sich darum sozusagen sammeln und versuchen, diese Bedingungen und diese Ideologien, mit dem der Attentäter an diesen Anschlag gegangen ist, irgendwie einzuordnen und darüber schlauer zu werden, was wir tun können, um diesem Anschlag kritisch zu begegnen und ihn möglichst in Zukunft ähnliche Taten zu verhindern. Jetzt stelle ich die Referentin von heute vor, Lydia Lierke. Erstmal schön, dass du da bist. Du bist 1990 in Hoyerswerda geboren, bist aber aufgewachsen in Weimar. Du hast Politikwissenschaft studiert und bist Autorin, kann man wohl sagen. Du bist gleichzeitig Bildungskoordinatorin bei der Rosa-Lux-Stiftung und engagierst dich in der Initiative 6. April und bist zeitweise auch im Bündnis NSU-Komplex auflösen aktiv gewesen oder immer noch aktiv teilweise. Du beschäftigst dich mit Migrationspolitik, vor allem in der DDR und ihren Einfluss auf die ostdeutsche Gesellschaft, und aus diesem Engagement heraus ist quasi auch deine Buchherausgabe entstanden, kann man sagen, oder? Ja, quasi. Genau, jetzt folgt dein Input. Falls Verständnisfragen aufkommen sollten, stellt die gerne zwischendurch, wenn es dringend ist, also eben fürs Verständnis. Ansonsten stellt die Fragen, die aufkommen, gerne zum Schluss zur Diskussionsrunde. Genau. Dann vielen Dank dir.
Ja, danke auch für die Einladung, dass ich jetzt hier in Halle sein kann, vor allem nach den Feierlichkeiten gestern. Ist das auf jeden Fall auch sehr spannend für mich, jetzt hier zu sein und vielleicht auch noch später mit euch ins Gespräch zu kommen, wie das gestern hier war. Genau, Lena hat es schon gesagt, ich würde das Buch vorstellen und jetzt einfach direkt anfangen damit. Das ist das Buch Erinnern, Stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive, und das haben wir genau vor einem Jahr am 3. Oktober herausgegeben, also 30 Jahre nach dem Mauerfall, 30. Jahrestag der deutsch-deutschen Vereinigung. Und Ziel dieses Buches war es, sozusagen die Perspektiven, die nicht in den bekannten Erzählungen von der friedlichen Revolution und der friedlichen Revolution drin sind, in so einem Sammelband, in diesem Buch zusammenzufassen. Und das sind sozusagen mehrere Autorinnen und Autoren, Zeitzeuginnen, auch wissenschaftliche Beiträge, biografische Beiträge, Interviews, also es sind ganz verschiedene Texte darin versammelt, die sich aus unterschiedlichen Erfahrungen heraus nochmal diesem Ereignis des Mauerfalls widmen. Und wir haben so gearbeitet, das würde ich noch vorab sagen, dass, also eigentlich ist uns aufgefallen, diese ganzen Geschichten wurden schon gesammelt und die gab es irgendwie auch schon. Und es gab auch schon viele Projekte, die sich versucht haben, da nochmal so eine Gegenerzählung zu machen zu diesem einheitsfriedliche Revolution-Narrativ. Und als wir angefangen haben, uns zu überlegen, okay, was können wir zu diesem Thema machen, wie können wir irgendwie migrantische und jüdische Perspektiven zusammenbringen, ist uns an so einer Art runden Tisch aufgefallen mit anderen Menschen, die zu dem Thema arbeiten, okay, diese ganzen Projekte gibt es auch schon und die gab es auch teilweise schon in den 90er Jahren, teilweise von Migrantinnen oder Filmemachern selbst, die genau sich diese Frage schon in dieser Zeit der Transformation gestellt haben. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich eher, diese Geschichten und Perspektiven mal so an einen Ort zu bringen. Also wir müssten das sozusagen nicht neu erfinden oder die Leute suchen, die diese Erzählung dann machen, sondern die gab es schon und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, diese Erzählung so zusammenzufügen. Und bevor ich jetzt weiterrede, das habe ich jetzt gerade nicht gesagt, ich würde so einen Mix machen aus Lesen, reden und teilweise diese Projekte, von denen ich gerade gesprochen habe, vorstellen. Und ich fange auch direkt mal mit dem ersten an, dann kriegt ihr so einen kleinen Eindruck, wie wir oder mit was für Leuten wir gearbeitet haben und wie wir gearbeitet haben. Und das hier ist ein Projekt von Alexandra Wels-Rombach und Göris Egelmes, die beide Freundinnen sind und Aktivistinnen und Filmemacherinnen und also in West-Berlin aufgewachsen sind und sich und damals junge Erwachsene waren und heute dann sozusagen letztes Jahr angefangen haben, die Menschen, die an der Mauer herumgelebt haben, nach ihren Erfahrungen zu fragen, wie das war, als die Mauer in Berlin gefallen ist. Und da würde ich jetzt ein paar Minuten vorspielen.
Also 89, da war ich 17. Da war ich vermutlich am Kotti. Doch, wie es immer so ist, am Kotti, genau. Und eigentlich haben wir das sehr spät mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist. Erst dann so richtig, als die Leute da ihre 100 D-Mark abholen wollten, weil die ganzen Banken am Cottbusser Tor waren. Und wir haben uns dann gefragt, warum die da Schlange stehen. Und aber natürlich am Fernsehen und so, das hat man schon vorher mitbekommen. Wir haben uns immer gefragt, so, warum bei uns die Mauer nicht fällt. Genau, eigentlich war das super unspektakulär für uns. Wenn ich so nachhinein denke, war das ein sehr trauriger Moment. Traurig insofern, dass es so unspektakulär ist für uns. Also wir hatten damit gar nichts zu tun. Obwohl du an der Mauer geboren und aufgewachsen bist, hat diese Mauer mit dir nie zu tun gehabt. Das ist was Erstaunliches. Überhaupt, die Dresdner Straße war immer eine sehr spezielle Straße wegen diesem Hochhaus auch, diesem NKZ. Weil bevor das da stand, waren da Baracken. Also es war sowieso alles ziemlich... Die ganze Infrastruktur war ja kaputt. Ich bin ja in dieser kaputten Infrastruktur aufgewachsen. Und ich dachte, das wäre was Normales. Also weil man dort geboren ist. Ich erinnere mich von anderen, die aus der Türkei kamen, die waren schockiert. Also sie waren so schockiert, dass Deutschland so aussieht. Ich weiß nicht, was für Fantasiebilder die hatten in ihren Köpfen, wenn sie in Deutschland ankommen, dass dann überall, weiß nicht, Becher voller Milch und Wein und Honig und fließt.
Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wie du den Mauerfall, den Tag des Mauerfalls erlebt hast, was du an dem Tag erlebt hast.
Ja, wie gesagt, da war ich in der Schule und wir hörten, dass kam eine Lehrerin, sagte, die Mauer ist gefallen. Und wir alle, ganze Schule ist ja Bernauer Straße, glaube ich. Sind wir gelaufen? Ja, wie gesagt, Freude. Wirklich Freude, wir sind dahin und wollen gerade durch an diese Tor. Und da sagte mir die Konzentrationslager, also die Öfen gibt es immer noch. Da sage ich, ja, danke schön. Erstmal Schock, ne? Aber dass ich sofort eine Antwort gegeben habe, wundere ich mich. Normalerweise bin ich. Ich schlucke erstmal, ne? Dann sage ich, ja, da kommst du auch mit. Das war's. Ne? Bin ich auch durch. Aber dann merkte ich, Vorsicht. Ne? So diese Signalkontrolle, sage ich, Vorsicht, es ist nicht alle so. Ne? Also alle sind nicht Freunde. Es gibt ja hier Nazis gewesen, sage ich. Ne? Das musst du aber aufpassen, nicht blauäugig hier. Ost-Berlin rumlaufen, auch ist es schön. Früher konnte ich ja laufen, es passierte nichts. Aber sag ich, dann, als ich dieses Spruch gehört habe, konnte ich nicht mehr.
Was denkst du über diese Erinnerungskultur zum Thema Wiedervereinigung, Erfahrung der Migranten?
Ja, als du mich angesprochen hast, habe ich bis dahin keinen Gedanken darüber gemacht, wirklich nicht. Habe ich, als du sagst, mein Gott, das stimmt, was hat mit uns Migranten alles gemacht? Darüber hat niemand nie was geschrieben. Es war ja nur Deutsch-Deutschen, aber wir haben auch gelebt hier. Darüber, ich fand es, als ihr diesen Projekt jetzt macht, finde ich gut. Das ist wirklich, es gab ja nichts. Ich habe noch nie was darüber gehört. Finde ich echt jetzt sehr gut. Wir sind ja auch ein Teil von dem Wiedervereinigung von Deutschland.
Genau, das war ein Projekt, ein Filmprojekt, und die beiden Filmemacherinnen haben auch in dem Buch, sie haben noch viele, viele andere Menschen interviewt und darüber nochmal einen Text geschrieben, der auch in dem Buch ist. Und bevor ich jetzt selber weiterrede, würde ich einen Ausschnitt aus unserer Einleitung vorlesen, weil ich glaube, da wird auch nochmal gut deutlich, was so unser Ziel und der Versuch war, in diesem Buch zusammenzufassen. In der Fernsehsendung Die Wiedervereinigung, anfangs habe ich mich gefreut, doch schnell habe ich es bereut. Denn noch nie, seit ich denken kann, war es so schlimm wie heute. Das war ein Zitat von Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land von 1992. Als im Herbst 1989 die innerdeutsche Grenze geöffnet wurde, begann ein einjähriger Prozess, an dessen Ende sich der Staat DDR auflöste und als 5 neue Bundesländer in die BRD einging. Das markierte wie kaum ein anderes Ereignis das Ende des Kalten Kriegs mit einem Sieg des Westens über den Ostblock. Obwohl kaum jemand die Überwindung der 4 Jahrzehnte andauernden und stets bedrohlichen Blockkonfrontation bedauerte, stellte die sogenannte Wiedervereinigung für viele Menschen hierzulande eine unmittelbare Bedrohung ihrer Existenzweisen und nicht selten der Unversehrtheit ihres Lebens dar. Mit dem nationalen Taumel ging ein alltäglicher sowie struktureller Rassismus einher, den all jene zu spüren bekamen, die nicht zur nationalen Gemeinschaft gezählt oder plötzlich aus ihr aussortiert wurden. Diese Gewalt war nicht unsichtbar, sondern wurde sowohl von den Betroffenen sehr genau beobachtet, als auch international in den Medien skandalisiert. Aus dem hegemonialen Narrativ zur deutschen Wende wurden diese Stimmen jedoch bis heute vehement rausgehalten, auch wenn dieses Narrativ mittlerweile von vielen Seiten hinterfragt wird. Eine systematische Geschichtsschreibung zum Mauerfall, die sich der Perspektive von Migrantinnen, von Juden und Jüdinnen, von Roma und Sinti, von ehemaligen GastarbeiterInnen, von internationalen Studierenden oder VertragsarbeiterInnen, von schwarzen Deutschen, von Geflüchteten und Asylsuchenden verschrieben hat, fehlt bis heute. Ohne sie bleibt diese Geschichte jedoch leer und unverstanden. Das vorliegende Buch versammelt einige der zahllosen Stimmen, die im gewaltvollen Transformationsprozess der deutsch-deutschen Vereinigung für unerwünscht erklärt und an den Rand gedrängt wurden, die zum Schweigen gebracht werden sollten und sich dennoch unwiderruflich als postmigrantische Gesellschaft in die Geschichte eingeschrieben haben. Solche Stimmen waren und sind zu jeder Zeit präsent, haben unermüdlich gesprochen, manchmal geschrien, ein anderes Mal geflüstert, ergreifen immer wieder das Wort und finden ihre Echos. Was in den verstreuten Biografien und Erzählungen zum Mauerfall als verbindendes Moment hervortritt, ist die umkämpfte Geschichte dieses Landes zwischen rassialisierter Hierarchisierung und dem demokratischen Entwurf einer Gesellschaft der vielen. So versprengt und divers diese Erzählungen auch sind, setzen sie sich dennoch zu einer historischen Wahrheit zusammen. Diese Wahrheit fühlt sich dieses Buch verpflichtet. In den letzten wenigen Jahren entstanden vielzählige Seminare, Materialien, Filme, Bücher, Theaterstücke, Podcasts und Ausstellungen und Webarchive, die sich aus einer migrantischen, schwarzen, jüdischen, Sinti- oder Roma-Position mit dem Mauerfall als historische Zäsur auseinandersetzen. In all diesen Projekten wird die Zäsur als doppelte Unterbrechung thematisiert. Zum einen führen uns die vielen Beiträge vor Augen, wie sehr die deutsche Vereinigung die rassialisierte Gesellschaftsordnung verstärkt und verschärft hatte. Eine massive und vielfach tödliche rassistische Welle der Gewalt in den frühen 1990er Jahren destabilisierte migrantisches und jüdisches Leben teilweise extrem. Zum anderen stellte der Mauerfall eine Zäsur dar, indem er im kollektiven Mythos der Wiedergeburt einer erneut großen deutschen Nation die Erinnerung an migrantische Bürgerrechtsbewegungen und kanakische Kämpfe, an jüdisches Leben im postnazistischen Deutschland und ein erkämpftes Erinnern von Roma und Sinti in den Jahrzehnten vor 1989 in der BRD und der DDR kappte. Das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus unserer Einleitung. Und vor allem der letzte Satz, den würde ich nochmal betonen. Genau, der Titel ist ja, dass es der Mauerfall, also das Ausgangspunkt ist der Mauerfall, aber was die Beiträge in dem Buch auch versuchen oder auch schaffen, ist es auch an die migrantischen Kämpfe vor der Zeit in der BRD zum Beispiel oder auch in der DDR zu schauen, also so sich die Gewerkschaftskämpfe zum Beispiel in Westdeutschland damals, wann in den 70er Jahren, die dann in den 90er Jahren, was sich da erkämpft wurde von den sogenannten Gastarbeitern, wurde teilweise wieder hinfällig gemacht. Die Asylpolitik Kohls hat total viele Asylrechtskämpfe der 80er Jahre in Westdeutschland wieder zunichte gemacht. Und gleichzeitig werden auch die Geschichten der Migrantinnen und Juden und Jüdinnen, die in die DDR migrierten, die schlagen sozusagen so einen Bogen herum in die Gegenwart, aber auch in die Vergangenheit. Und das gemeinsame Ereignis ist der Mauerfall. Und das war uns auch wichtig, dass wir nicht nur in diesen einen Moment dieses Jahrzehnts sozusagen hineinscrollen, sondern auch die Kontinuitäten darin irgendwie besser begreifen können. Und was dann nämlich passiert ist, dass man die Beiträge alle einzeln für sich lesen kann, aber dann auch immer wieder Verbindungen hergestellt werden können. Also dass sozusagen die Kämpfe, die Asylrechtskämpfe in Westdeutschland in den 80er Jahren wiederum auch positiven Einfluss auf das neue Ostdeutschland haben oder die neuen Bundesländer. Und genau diese Kontinuitäten wollten wir daran sichtbar machen. Ich würde noch ein Video zeigen, ein sehr kurzes, was zumindest für meine Arbeit in dem Buch nochmal sehr zentral war, weil es für mich ein ziemlich wichtiger Moment war, über den ich auch noch nicht nachgedacht hatte. Und ich würde jetzt auch gar nicht so viel sagen, sondern erstmal das Video zeigen und dann nochmal aus einem anderen Text von anderen Autorinnen daraus einen Ausschnitt vorlesen.
Mit einem Eklat endete heute der Rostock-Besuch einer Delegation des Zentralrates der Juden in Deutschland. Der Vorsitzende des Innenausschusses der Bürgerschaft, der CDU-Politiker Schmidt, sagte auf einer Pressekonferenz dem Zentralratsvorsitzenden Bubis, seine Heimat sei Israel.
Die diffamierende Absicht dieser Frage war offensichtlich. Der deutsche Ignaz Bubis sollte als Ausländer abgestempelt werden, weil er Jude ist und weil er sich eingemischt hatte. Am Morgen hatte Bubis Lichtenhagen besucht, wo die Brandspuren an den Häusern noch zu sehen sind. Ein Symbol für den Zustand der deutschen Demokratie, gut zwei Jahre nach der Vereinigung.
Man kann nicht drüber reden.
Inwieweit können die sozialen Umstände hier etwas erklären?
Wissen Sie, soziale Umstände ist eines und Gewalt ist wieder was anderes. Und die Menschen hier können nichts für die sozialen Umstände im Umfeld.
Das ist ein Beitrag. Oh Gott, okay, das war nicht geplant. Das ist ein Beitrag von Matthias Berek und Felix Axter und die haben Max Czollek, Dimitri Kapitelmann, David Kowalski und Hannah Piesman interviewt. Das sind, ich würde sagen, jüdische Intellektuelle, die Ende der 90er Jahre geboren sind, also sozusagen die Generation sind, die keine aktiven, also die 90er Jahre und die Transformationszeit als Kinder erlebt haben und ihre Reflexion und das, wie sie das heute reflektieren, in diesem Interview darstellen. Michel Friedmann, den hat man gerade neben Ignaz Bubis gesehen. Wiederum erhielt 17 Jahre später in der Zeitschrift Jalta Position zur jüdischen Gegenwart Gelegenheit, sich an den Besuch und die Reaktion zu erinnern. Wir gingen als Demokraten an einen Ort, wo Demokratie nicht funktionierte. Die Frage, die auch mir andauernd gestellt wurde, was verdammt nochmal sucht ihr Juden eigentlich dort? Es ging doch gar nicht um euch. Ihr versucht das zu instrumentalisieren, um uns wieder ein schlechtes Gewissen zu machen. Siehst du, die Juden wollen daraus Kapital ziehen. Der Verweis auf Israel als eigentliche Heimat deutscher Jüdinnen und Juden, der Vorwurf, die Geschehnisse in Rostock-Lichtenhagen instrumentalisieren zu wollen mit dem Ziel, Deutschen wieder ein schlechtes Gewissen machen zu wollen, sowie der Besuch von Bubis und Friedmann von antifaschistisch-demokratischem Engagement zeugen die Reaktion von dem Versuch, dieses zu delegitimieren, und zwar unter Einsatz von antisemitischen Argumentationsmustern. So gesehen ist das Prochrom nicht nur ein Chiffre für das Bündnis zwischen Mob und politischer Elite, sondern auch für die Virulenz des Antisemitismus während der Wende- und Nachwendezeit. Hanna hat das eingangs erwähnte Jalta-Interview geführt. Was Michel Friedmann in dem Interview betont hat, war, dass er und Bubis als Demokraten nach Rostock gefahren sind und nicht als Juden. Das war ihm unheimlich wichtig. Er hat gesagt, das war unsere demokratische Pflicht und es wäre die Pflicht von allen Demokratinnen gewesen. Und natürlich wurden sie dafür als Juden angefeindet. Sie erhielten Morddrohungen, wurden aus Talkshows ausgeladen, weil man von offizieller Seite nicht wollte, dass eine Solidarisierung mit den Betroffenen stattfindet. Gemäß dem Narrativ der Bundesrepublik, die Nazi-Zeit sollte vorbei sein, es sollte keine Nazis mehr geben, hätte das Pogrom nicht passieren dürfen. Und diesem Narrativ haben Bubis und Friedmann damals sehr, sehr deutlich widersprochen. Symbolisch mit ihrem Besuch, aber auch in ihren Aussagen. Und Friedmann tut dies auch heute noch. In dem Interview mit seinen Deutungen der 1990er Jahre, aber auch mit seinen Hinweisen auf Kontinuitäten, auf den NSU und die Verwicklung von Geheimdiensten und anderen Behörden in neonazistische Terrornetzwerke und rassistische Strukturen. Als ich ihn gefragt habe, ob man sagen kann, dass diese auf dem rechten Auge blind seien, hat er gesagt, das sei Euphemismus. Das war jetzt so ein Beispiel aus dem Buch. Das war auch einer der Texte, den wir relativ früh bekommen haben, und das war für mich irgendwie nochmal ein sehr zentraler Moment, um zu verstehen, was da eigentlich auch passiert ist und wie sozusagen auch diese neue deutsche Nation, die sich da formiert hat, historische Kontinuitäten auch aus dem Blick verloren hat und wie sich dann sozusagen auch der rechte Mob mit der Politik irgendwie Schulter an Schulter standen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, tatsächlich, als wir das Buch als wir in dem Prozess waren, ist Hanau passiert und Halle. Und das hat auf jeden Fall auch nochmal die Arbeit an dem Buch total verändert und geprägt. Und dann genau in solchen Momenten haben wir gemerkt, okay, es ist total wichtig, da genau an diese Zeit zu schauen und sich zu fragen, okay, wo konnte sich der NSU eigentlich aufbauen? Warum konnte Hanau, warum konnte Halle passieren und wo muss man da eigentlich hinschauen? Genau, und vielleicht der Punkt noch in diesem Text, den ich gerade vorgestellt habe, verkreuzen sich auch nochmal sehr viele Perspektiven. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Menschen, die da interviewt wurden in dem Text, sind eher Leute, die 90er als Kinder erlebt haben, also noch nicht erwachsen waren und diese Analyse erst im Nachhinein gebracht haben. Es gibt Stimmen, zum Beispiel von Katrie Katschi, die hat politisches Asyl in der DDR gehabt und schreibt über ihr Leben in der DDR und was sie da studiert hat und was das auch für sie für eine bittere Enttäuschung war, dass es die DDR irgendwann nicht mehr gab. Dimitri Kapitelmann zum Beispiel macht nochmal seine Perspektive als Migrant und Jude in Deutschland nach dem Zerfall der Sowjetunion sichtbar. Und das sind sozusagen alles Perspektiven, die auch über Deutschland hinausgehen. Also der Fall der Sowjetunion hatte natürlich auch massiven Einfluss global Einfluss auf die Weltmächte, aber auch auf ganz viele Biografien. Und gleichzeitig hat das aber auch nochmal die innerhalb Deutschlands die migrantischen Communities und auch jüdischen Communities verändert. Und genau, und das wird zum Beispiel auch in dem Text, den ich gerade vorgestellt habe, sichtbar, aber auch in einigen anderen, zum Beispiel über die vietnamesischen Communities in West- und Ostdeutschland. Und vielleicht, bevor ich jetzt auch zu viel rede, lasse ich nochmal Paulino Miguel sprechen. Der hat auch einen richtig tollen Text in dem Buch geschrieben. Er ist in Wernigerode als zwölfjähriger Junge aus Mosambik nach Wernigerode gegangen, war dort auf der Schule der Freundschaft und hat dann bis zum Ende der DDR als Vertragsarbeiter gelebt. Und vielleicht kurz noch zur Erklärung, dieses Buch arbeitet auch mit einem Webprojekt, weil klar ist, die Texte in dem Buch sind natürlich nur ein Ausschnitt von dem, was irgendwie, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und diese Webseite ist sozusagen von uns nochmal der Versuch, weiterhin stetig an dem Projekt zu arbeiten und das, was es an anderen Webprojekten gibt, zum einen einfließen zu lassen, aber auch eigene Projekte da nochmal mit draufzustellen. Habe ich eigentlich schon zu lange geredet oder bin ich noch im Rahmen? Okay. Ja, dann mache ich jetzt nochmal das Video an.
Ich bin deine 89 nach Deutschland gekommen und bin in Wernigerode gelandet. Ja, das war so ein Metallgusswerk Wernigerode. Da habe ich als Schlosser gearbeitet, als hydraulischer Schlosser. Und dort waren wir, glaube ich, so um die 45 Mosambikaner. Ich war dort Facharbeiter. Man muss bedenken, dass für die DDR, egal welche Ausbildung man hatte, man wurde egal eingesetzt. Und das war ein Metallguss, die Leute waren in der Gießerei. Ich habe gestreikt mit alles drum dran. Ich habe gesagt, ich muss in meine Berufe arbeiten. Ich habe wirklich riskiert, dass sie mich auch abschieben, aber ich wollte auf keinen Fall was anderes machen. Und dann, nach einer Woche, habe ich dann diese Stelle als Hydraulik geschlossen. Es gab Schichten, wo überwiegend Vertragsarbeiter waren, und dann gab es Schichten, wo überwiegend Deutsche waren. Wenn wir uns getroffen haben, dann musste man irgendwie gegen die Pläne arbeiten, und dann hatte man sich getroffen. Und das fand ich ganz interessant. Oder hatte man Glück, dass in seiner eigenen Schicht zwei, vier Deutsche, man hat sich verstanden, und dann ist man mit denen vielleicht in die Kneipe gegangen. Das heißt, es lag tatsächlich, dass die Leute gar nicht, dass die Schicht so gewählt wurde, dass die Leute gar nicht getroffen haben. Man war angewiesen, irgendwie durch diese Zufallstreffen oder organisierte Treffen gab es auch, wo die Leute Disco gemacht haben, und dann hat man Deutsche eingeladen. Also die Einladung lief, aber das war immer so was Organisiertes. Aber nicht, wo man gesagt hat, heute langweilig, ich gehe da, oder ich habe gehört, da steht, ich spiele die Gruppe X und dann gehe ich dahin. Solche Fälle gab es wenige. In Wernigerode gab es Vertragsarbeiter aus Vietnam und aus Mosambik. Aber wir hatten unterschiedliche Wohnheime. Wir haben uns gezielt verabredet, aber das war sozusagen nicht erwünscht. Ja, man ist einfach abends dahin gegangen, weil die Vietnamesen haben was verkauft. Oder einige Vietnamesen durften nicht viele Reis kaufen, da haben wir für die gekauft. War ganz interessant. Aus heutiger Perspektive weiß ich, dass es eine Mangelwirtschaft war. Aber ich habe erlebt in Wernigerode, wo eine Vietnamese reinkam und hatte mehr als drei, vier Packungen Reis genommen. Da kam die Verkäufer, hatte das wirklich, sie durfte nur zwei. Aber wir durften Reis kaufen, wie wir wollten. Aber eigentlich wollten wir mehr Grieß oder Hähnchenfleisch, aber die Vietnamese waren wirklich, man hat aufgepasst. Und die waren sowieso viel. Ja. Und da haben wir uns gegenseitig geholfen. Alles, was sie gebraucht haben sie also für uns erledigt und umgekehrt auch. Oder die hatten tolle Klamotten, die sie selber genäht haben, haben wir bei denen gekauft. Also wir fanden schon Möglichkeit, uns zu treffen, aber es war nicht gewünscht. Ja. Als die Wende kam, wir hatten Hoffnung. Ich hatte ganz schnell die Idee, nach Hause zu fliegen, begraben. Weil wenn wir nicht mehr unter Kontrolle von diesen DDR-Organen und homosamikanischen Organen, und dann kann ich das machen, was ich, was ich immer geträumt habe. Ich wollte zum Beispiel zu DDR-Zeit Abitur machen. Es ging nicht und dann habe ich hab immer geträumt, wenn jetzt was Neues ist. Und am 30. Ich glaube, so, das war im September 90, war mein Vertrag gekündigt. Die haben po gekündigt. Ja. Und wenn man gekündigt war, hatte man keine Chance mehr von Heim. Man hatte praktisch nur auf seine Abreise gewartet. Das Bleiben war nicht vorgesehen für keinen. Es wurde immer, wie hat sie berichtet, ja? Hunderte Vietnamesen sind nach Westen abgehauen. Und ich habe immer Neues Deutschland gelesen, Neues Deutschland, die junge Welt. Und es wurde immer berichtet, wie viele Leute abgehauen sind. Und das waren meistens die Leute aus Vietnam. Und irgendwann kam ich auf die Idee, naja, das könnte eine gute Idee sein. wo sie hingehen, da würde ich die finden. Eigentlich hat mich das ermutigt. Ich bin einfach von Wohnheim abgehauen. Ja, ich war einfach weg. Von heute auf morgen. Ich habe natürlich Tipps von vielen Menschen bekommen. Also es gab viele Leute, die solidarisch waren. Teilweise haben sie mir Geld ausgeliehen, weil meine Geld, was ich da hatte, waren fast alle, haben mir Geld ausgeliehen. Es gab Deutsche, die gesagt haben, du kannst bei mir wohnen. Ich habe auch da gewohnt. Die haben mir was zu essen gegeben. Die haben mir auch gesagt, wir begleiten dich zur Behörde. Ich habe meinen Staat legalisiert, aber viel, viel später, erst 2006, habe ich meinen dauerhaften Aufenthalt bekommen. Ja. Man bedenkt, ich bin mit knapp 12 Jahren gekommen und war mit der Ausnahme vielleicht nur 8 Monate in Mosambik. Das heißt, mein ganzes Leben hier, aber trotzdem hat man das nie anerkannt oder so, das Gegenteil. Man wird behandelt, als wäre man gestern gekommen. Das heißt, ich sehe jetzt meinen Beitrag, in dem ich sozusagen diese Herausforderung fortsetze, damit wir den Deutschland haben, den ich mir immer wünsche, eine offene Deutschland, ein Deutschland, von, ja, wo alle ihren Platz haben. Und mein großer Wunsch, es muss eine neue Geschichte geschrieben werden. Das, was ich heute erlebe, das haben die Gastarbeiter sozusagen erkämpft. Das haben die Studenten, die in den 70er oder vor Jahren erkämpft. Das haben die Überlebenden vom Zweiten Weltkrieg erkämpft. Und deshalb sage ich heute, wir haben zusammen die DDR zu Grabe getragen. Weil es gab schon damals Schüler oder Vertragsarbeiter, die versucht haben abzuhauen. Die haben nach Freiheit gesucht. Das heißt, diese Freiheit, diese Zwänge, diese Enge hatten nicht nur die Deutschen, wir haben alle gespürt. Mittlerweile finde ich, es war eine gute Entscheidung, in Deutschland zu bleiben. Immerhin hatte dieses Land die Hälfte mein Leben bestimmt. Und heute bin ich da, um mitzugestalten und nicht gestaltet zu werden, sondern ich mache mit. Und heute erkenne ich als mein Land. Deshalb alles, was ich mache, ich sage nicht mehr, ich mache für irgendwas, sondern ich mache für mein Land hier. Es war ein Schicksal, aber kein schlechtes Schicksal. Es war auch okay so, dass ich hier gelandet bin. Ich bin, ja, ich trauere die DDR gar nicht, aber es war ein wichtiger Grundstein für meine Zukunft gelebt, sonst hätte ich keine Zeugnis, alles. Das heißt, die Zeit in der DDR war auch wichtig für meine Zukunft. Aber es gibt hier was zu verteidigen. Und in dem Moment, wo meine Vielfalt, ich sagte ja, wenn man sagte, Deutschland ist vielfältig, ja? Und man versteht die Vielfalt. Das ist so verlogen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir das Gesicht zeige, das ist die richtige Demokratie. Wer verteilt die Demokratie, indem wir sagen, nee, mit uns kann Deutschland besser sein. Und ich habe eine deutsche Zeugnis, ich habe eine deutsche Hochschulabschluss, ich habe meine erste Freundin war hier, also mein ganzes Leben. Und wenn ich das verschenke, wenn ich mich als Passant sehe, und dann habe ich gar nicht gelebt. Und ich musste leben, deshalb gehöre ich hierher. Und es war eine gute Wahl. Und das heißt, für mich, ich stand von Anfang an fest, dass ich meine Chance suchen würde.
genau, das war Paulino Miguel und diese Bücher, die da auf dem Platz lagen, ich weiß nicht, ob ihr die wahrgenommen habt, das... Wie bitte? Ach so, okay. das waren seine Tagebücher. Der hat, seitdem er ein kleiner, also seitdem er 13 war, Tagebücher geschrieben und genau, hat mit Hilfe dieser Tagebücher einen Beitrag geschrieben. Genau, und ich finde, Paulino hat das auch gerade auch nochmal gut zusammengefasst und erzählt. Also, und das finde ich, wird auch immer wieder in diesen Beiträgen deutlich. Und ich glaube, das ist auch total wichtig zu verstehen, dass es die ganze Zeit schon solidarische Bündnisse und Allianzen gab und gibt, die ja, dafür gesorgt haben, dass es trotzdem irgendwie, also jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, also was ich sagen wollte ist, dass genau die Perspektive, die oder die Geschichte, die Paulino da gerade erzählt hat, dass er die teilt, auch mit Menschen, die ihnen geholfen haben, die DDR-Bürgerin waren und ihnen geholfen haben und versucht haben und ihn unterstützt haben. Und das wird auch in diesen Erzählungen immer deutlich, dass es immer Menschen gab, die da waren, die solidarisch waren und die zugehört haben. Und genau, glaube ich, in diesem Zuhören und in diesem und in diesen sich so anzuschauen, okay, welche Perspektiven haben die anderen Leute und wo finden wir uns da wieder, wo haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht und was bedeutet das irgendwie für unsere Beziehungsweisen in so einem solidarischen Handeln, das finde ich, wird immer total deutlich in den Beiträgen und das fand ich für mich auch nochmal sehr, ja, lehrreich und auch berührend zu sehen. Und vielleicht belasse ich es jetzt erstmal dabei.